Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und
Matthias Lohmann.
Wir nutzen den Sommer, um einige Hörerfragen zu besprechen. Und eine Hörerin hat uns geschrieben: Woher kommt eigentlich das Böse? Eine spannende Frage. Wir sprechen in dieser Folge darüber und teilweise ist das ja gar nicht so leicht zu beantworten. Matthias, die Suche nach dem Ursprung des Bösen, die führt uns an den Anfang der Menschheitsgeschichte, in den Garten Eden. Gott hat den ersten Menschen dort eine perfekte Heimat geschenkt. Es fehlte ihnen an nichts. Eine heile Welt, wie sie sich so viele Menschen heute wünschen. Warum gab Gott Adam und Eva überhaupt die Möglichkeit, diese heile Welt kaputt zu machen?
Nun, tatsächlich können wir diese Fragen nicht in letzter Instanz beantworten, aber wir haben Hinweise in der Bibel, die uns helfen können, diesen Fragen nachzuspüren. Klar ist, dass Gott die ersten Menschen ausgerüstet hat mit der Freiheit. Freiheit, für ihn zu leben, ihn zu verherrlichen, ihm zu gehorchen, sich an ihm zu erfreuen, aber auch mit der Freiheit, gegen ihn zu rebellieren. Das heißt, Gott hat die Menschen nicht dazu gezwungen, ihn anzubeten. Anbetung soll etwas sein, das wir aus frohem Herzen gerne tun. Und deswegen diese Freiheit, die missbraucht wurde, die dazu geführt hat, dass die Menschen rebelliert haben, dass die heile Welt kaputt ging, aber die auch dazu geführt hat, dass Gott noch mehr erweisen konnte von seinem Charakter als einem Gott, der uns nicht nur einfach gemacht hat und alles gut gemacht hat und es so belassen hat, sondern der dann, als wir alles kaputt gemacht haben, seine große Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Treue, seine Gnade erwiesen hat und Menschen aus der selbstverschuldeten Not wieder heraus gerettet hat. Das heißt, die Freiheit, die Gott uns gegeben hat und die wir missbraucht haben, führt letztendlich dazu, dass Gott noch mehr von seinem guten Charakter offenbaren kann, sodass Menschen nachher zu ihm kommen mit einer Anbetung, die noch eine ganz andere Tiefe hat. Da führt alles hin und das ist nun eine frohe, freie Anbetung und eben keine gezwungene, wie sie es gewesen wäre, wenn Gott das alles nicht zugelassen hätte.
Und doch sagt uns die Bibel ja, Gott ist souverän, er kennt den Lauf der Geschichte, er ist allmächtig und er lenkt Menschenherzen, wie er will. Würdest du sagen, die ersten Menschen hatten eine wirklich freie Wahl? Oder war es Gottes Plan, dass sie sich gegen Gott und für die Sünde entscheiden würden?
Beides. Beides. Ich würde sagen, Menschen hatten tatsächlich eine echte Wahl. Die ersten Menschen hatten die Freiheit, zu sündigen oder nicht zu sündigen. Und sie haben sich für die Sünde entschieden. Es war eine freie Wahl des Menschen. Und zugleich war es Gottes Plan. Gott wusste, was geschehen würde und er hat es bewusst zugelassen. Ja, er hat es vorher gewusst. Und deswegen lesen wir, dass vor Grundlegung der Welt Gott einen Plan ersonnen hat zur Rettung von Sündern. Also von daher müssen wir sagen, wir müssen beides anerkennen. Menschen treffen echte Entscheidungen, für die sie wirklich verantwortlich sind. Hier haben die ersten Menschen eine wirklich freie Wahl getroffen und Gott hat gleichzeitig schon einen guten Plan gehabt, den er auch ausführt. Dass wir das in unserem Verstand nicht zusammenkriegen, ist klar. Aber wichtig ist auch anzuerkennen, dass die Bibel uns beides klar lehrt. Und wenn Gott uns das offenbart, und Gott ist ja nicht blöd, also wenn wir jetzt sagen, ja, das kann ja so nicht sein, dann erheben wir uns letztendlich über Gott und meinen, das geht ja nicht, Gott hat das damals nicht besser gewusst, der hat irgendwie versucht, das zusammenzubringen. Also alle Erklärungsversuche funktionieren nicht. Wir müssen anerkennen, Gott ist weiser und über dem, was wir verstehen können in seinem Handeln und Tun. Und deswegen ganz klar, diese Dinge koexistieren, auch wenn wir sie verstandsmäßig nicht zusammenkriegen.
Adam und Eva waren nicht die Ersten, die ihre Freiheit gegen Gott nutzten und sich gegen Gott entschieden haben. Wir sehen auch das bereits am Anfang der Bibel. Da wird von der Schlange berichtet, die zu Eva kommt und die sie verführt und ihr Misstrauen gegen Gott nährt. Sie fragt, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Viele setzen diese Schlange, die da zu Eva kommt, mit dem Satan gleich. Vom Satan ist hier aber ja erstmal nicht die Rede, sondern von der Schlange. Darf man diese direkte Verbindung ziehen?
Ja, die darf man ziehen, weil die Bibel uns das relativ deutlich sagt. Wir haben in Offenbarung 12 eine Aussage, wo die Rede ist von der alten Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Also wir sehen, der Weltenverführer ist eine Schlange, heißt Teufel, heißt Satan. Ganz ähnlich sehen wir auch in der Antwort wirklich auf die große Verheißung aus 1. Mose 3,15, dass ein Schlangenzertreter kommen wird. Im Römerbrief die Aussage, dass der Schlangenzertreter gekommen ist. Und da geht es auch ganz eindeutig um die Vernichtung des Bösen oder der Sieg über das Bösen durch Jesus Christus.
Ist dieser Bericht vom Sündenfall aus deiner Sicht historisch? Also gab es das Gespräch zwischen Eva und der Schlange wirklich oder soll diese Geschichte nur eine geistliche Realität anschaulich machen?
Nein, es muss historisch gewesen sein. Die Bibel sagt das sehr deutlich. So wird zum Beispiel im Römerbrief in Kapitel 5 auf den Sündenfall geschaut und er wird ganz klar als historische Wahrheit angesehen. Und damit wird auch argumentiert letztendlich, dass das, was Jesus dann für uns getan hat, eine gewisse Parallelität hat, gleichzeitig mit einem Kontrast zu Adam. Ein Mensch, der stellvertretend für alle gesündigt hat, ein Mensch, der stellvertretend für alle dann nicht gesündigt hat, also Adam als der erste Mensch, Jesus als der zweite und bessere Mensch. So, wenn die Stellvertretung Adams nicht wirklich da wäre, wenn das alles nur bildhaft, symbolisch gemeint ist, dann hätten wir mit der Stellvertretung Jesu sicher auch ein Problem. Und tatsächlich sehen wir auch in anderen Teilen der Bibel ganz klar, dass der Sündenfall als historisch wahr und gegeben anerkannt wird. Von daher haben wir jeden Grund, das zu glauben.
Dann lass uns noch mal ausführlicher über die Schlange, über den Satan sprechen. Dass es ihn überhaupt gibt, das ist ja gar nicht so leicht zu verstehen. Wo kommt er her? Ist er ein böser Gott, also ein Gegenspieler auf Augenhöhe, oder hat Gott ihn auch geschaffen?
Also erst einmal müssen wir klar anerkennen, dass Gott alles geschaffen hat. Es gibt nichts, was Gott nicht geschaffen hat, denn am Anfang war nichts und Gott hat aus dem Nichts alles gemacht. Das macht 1. Mose 1 deutlich. Da schreibt Paulus im Kolosserbrief, im großen Christus-Hymnus, in Kapitel 1, Abvers 15, alles, was geschaffen wurde, existiert, weil Gott es geschaffen hat. Das heißt, auch die Schlange, auch der Satan, ist letztendlich ein Geschöpf Gottes. Im 2. Petrus 2, Vers 4 und in Judas 5 und auch andeutungsweise im Jesaja kriegen wir einen Blick darauf, dass es einen gefallenen Engel gibt. Da scheint Satan zu sein. Es scheint eine Rebellion im Himmel gegeben zu haben von Engeln mit einem Anführer. Das war der Satan. Das heißt, ein Sündenfall vor dem menschlichen Sündenfall. Und da kommt der Satan her. Das heißt, er ist ein Geschöpf. Er ist nicht auf Augenhöhe. Gott ist der Herr über alle Dinge. Aber Satan ist ein gefallener Engel mit gewissen Fähigkeit, mit einer gewissen Macht. Er ist nicht zu unterschätzen, aber wir sollten ihn auch nicht überschätzen und deswegen dürfen wir ihn keinesfalls Gott gleichstellen.
Er ist also auch von Gott gemacht, das heißt, er kann auch nicht frei schalten und walten, wie er will. Warum hat Gott ihn dann nicht von vornherein aus dem Paradies ausgeschlossen? Das hat er ja später mit den Menschen auch gemacht. Hätte er das nicht mit dem Satan genauso tun können? Und warum gibt er ihm so eine riesengroße Macht in dieser Welt? Jesus selbst nennt ihn in Johannes 16, Vers 11 ja den Fürst dieser Welt. Das ist ein Riesenmachtbereich, den er bekommt.
Ja, auch hier muss ich eingestehen, letzte Antworten habe ich darauf nicht. Wiederum denke ich, es hat viel damit zu tun, dass Gott auf seine eigene Verherrlichung bedacht ist. Und so wie wir das später im Buch Hiob lesen, wo irgendwo der Teufel Zugang zu Gott hat und ihn herausfordert wegen Hiob und sagt, die Anbetung Hiobs, der Gehorsam Hiobs, das ist ja alles nur das Resultat, weil es ihm so gut geht. Und Gott sagt, ich zeig dir mal, wie Hiob wirklich ist, versuch ihn und du wirst es sehen. Und in gewisser Weise war das wahrscheinlich auch im Sündenfall nicht so ganz anders. Gott lässt das bewusst zu und gibt den Menschen die Möglichkeit, verführt zu werden, um gerade darin auch wieder seine Weisheit zu offenbaren, die eben viel größer ist als die Weisheit Satans. Er lässt den Menschen sogar fallen. Und doch schafft er einen Weg, wie der Mensch letztendlich zu Gott zurückkehren kann. Und so können wir letztendlich eines klar erkennen. Was der Teufel für Böse gedachte, gebrauchte Gott für Gutes. Das ist diese große Lehre aus dem 1. Mose 50, Vers 20. Das sehen wir bei Jesus, das sehen wir am Kreuz. Immer wieder Satan denkt, er wäre unheimlich schlau und sorgt dafür, dass Jesus gekreuzigt wird. Und gerade da triumphiert Jesus über den Satan. Das heißt, Gott erweist gerade auch dadurch, dass er dem Satan solche Räume gibt, wo er agieren kann, seine Macht. Und in letzter Instanz ist der Satan natürlich ein Fürst dieser Welt, der besiegt wird. Denn diese Welt gehört ihm nicht. Auch wenn er darin im Moment so handelt, als würde sie ihm gehören, sie wird ihm genommen werden, denn alles gehört Gott und er wird alles Unrecht und damit auch den Satan richten.
Manchmal wird Satan auch Luzifer genannt. Wo kommt das denn her?
Also der Name Luzifer bedeutet Lichtträger. Direkt taucht dieser Name nicht in der Bibel auf. Er wird mal als ein Engel, der sich tarnt, als Engel des Lichts tarnt. Das ist er aber natürlich nicht. Er ist kein Lichtträger. Er ist ein Täuscher. Er ist der Engel der Finsternis. Und von daher ist dieser Begriff meines Erachtens etwas unglücklich gewählt. Ich würde ihn so nicht nennen. Wie gesagt, taucht so nicht in der Bibel auf. Aber dieser Luzifer kommt in der Mystik viel vor und findet deswegen immer mal wieder auch irgendwo eine gewisse Aufnahme auch im christlichen Redegebrauch, Sprachgebrauch.
Vor Gericht gibt es in Prozessen sogenannte mildernde Umstände. Kann ich solche mildernde Umstände geltend machen, wenn ich vom Satan getäuscht und zum Bösen verführt wurde? Oder bleibe ich immer verantwortlich für das, was ich getan habe?
Naja, du bleibst definitiv verantwortlich. Du sündigst. Und Verführung, klar, die gibt's, aber ist ja nicht so, dass du nicht gewarnt wirst vor Verführung und der nachzugeben ist Schuld. Und damit stehst du schuldig vor Gott. Aber es gibt etwas, das besser ist als mildernde Umstände. Und das, denke ich, ist ganz wichtig, dass wir das erkennen, denn wir können zu Jesus kommen und vollkommene Vergebung finden. Viel besser als nur mildernde Umstände, eine etwas kleinere Strafe. Nein, gar keine Strafe, weil Jesus all unsere Strafe auf sich genommen hat, sodass wir, wenn wir anerkennen, ja, ich habe gesündigt und mich nicht herausrede, sage, ja, ich bin verführt worden, ich wusste ja nicht. Nein, einfach sagen, ich habe hier versagt. Ich habe dem Falschen geglaubt, ich bin die falschen Wege gegangen und ich bekenne meine Schuld, Jesus, ich komme zu dir, ich bitte dich um Vergebung, sei du der Herr, führe du mich auf besseren Wegen. Und wenn wir so zu Jesus kommen, dann finden wir vollkommene Vergebung. Also das ist mir viel lieber als mildernde Umstände.
Die Bibel gibt uns ja auch einen Ausblick in die Zukunft, ganz besonders im Buch der Offenbarung. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, wo das Böse endgültig überwunden sein wird. Wie wird er den Einfluss der Sünde und des Satans endgültig beseitigen? Wie wird es passieren?
Naja, tatsächlich, das Buch der Offenbarung gibt uns die besten Hinweise darauf. Und eins ist klar, das Buch der Offenbarung ist nicht so ganz leicht zu verstehen. Es ist sehr symbolhafte Sprache. Von daher wäre ich vorsichtig, da zu detailliert ein Bild draus machen zu wollen, wie es dann genau sein wird. Ich weiß, dass das immer mal wieder gerne gemacht wird und da kommen dann teilweise ganz spannende Sachen bei raus. Aber Vorsicht, also ich glaube nicht, dass die Sprache der Offenbarung so gewählt wurde, dass wir Details ganz genau erkennen und verstehen können, sondern es will uns allgemeine Dinge klar machen und gebraucht dazu, wie gesagt, sehr symbolische Sprache. Aber klar ist, Jesus wird wiederkommen. Er wird wiederkommen zu richten, all das Böse in dieser Welt. Und er wird in dem Moment, wo er richtet, es wird eine große Endschlacht, ein letztes großes Gefecht geben zwischen allem Bösen und Jesus. Wie genau das aussehen wird, keine Ahnung. Ob das ein großer Krieg sein wird, ob das etwas ist, was im kosmischen Bereich stattfindet. Wahrscheinlich hat es kosmische Ausmaße, sodass es vielleicht im übertragenen Sinne wie große Naturkatastrophen auch wahrgenommen werden kann. Wir wissen es nicht genau, aber diese letzte große Schlacht, dieses letzte Gefecht wird gekämpft werden. Jesus wird siegreich aus dieser Schlacht hervorgehen und das Böse wird gerichtet werden. Wir kriegen am Ende von Offenbarung 19 und am Anfang von Kapitel 20 sehr klare Bilder davon, wie Satan selbst in der Hölle schmoren wird. Ich habe gerade so eine interessante Auslegung gehört, dass Satan dann quasi auf einer gefallenen Welt für alle Ewigkeit, die dann irgendwie von Gott getrennt ist, als König herrschen wird und alle bösen Menschen müssen dann unter seiner Herrschaft für alle Ewigkeit leben. Das sehe ich in der Bibel jetzt ehrlich gesagt nicht. Was ich in der Bibel sehe, ist, dass der Satan mit allen Menschen, die ihm gefolgt sind, ewiges Leid erfahren und die Hölle in gewisser Weise kein Ort ist, an dem Gott nicht ist, sondern ein Ort ist, an dem Gottes Zorn ist. Nur Gottes Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gnade wird dort nicht zu finden sein. Von daher glaube ich, besser ist es, sich dann das Endgericht auch so vorzustellen, da ist Gottes Zorn ungebremst und Satan vor allen anderen wird leiden, wird heulen und Zähneklappern zeigen. Und das ist das, was ich aus der Bibel erkennen kann, über das, was uns eines Tages erwartet, wenn Jesus wiederkommt. Herrlichkeit ohne irgendwas Böses für alle, die glauben, und Schrecken ohne Ende für alle, die Jesus nicht als ihren Retter und Herrn anerkennen.
Und als Christen dürfen wir uns wirklich freuen auf diese Welt, in der das Böse endlich ein für alle Mal weg ist, der Satan keine Macht mehr hat, wir ganz bei unserem Herrn sind, sein Angesicht sehen, ihn anbeten. Ich freue mich darauf sehr, ich weiß, du auch.
Ja.
Und das war der Pastoren-Podcast für heute. Wenn du eine Frage hast, über die wir hier mal sprechen sollen, dann schick sie uns doch gern per E-Mail. Manchmal dauert das ein bisschen, bis wir über das Thema sprechen, aber wir freuen uns wirklich sehr über jeden Input, den wir von euch bekommen. Für heute, danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.